Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Die Psalmen, eine Sammlung von Liedern und Gebeten aus vergangener Zeit. Hat dieses Buch uns heute noch etwas zu sagen? Wie können wir sie heute noch verwenden? Und welche Schätze und Weisheiten können wir in diesem Buch entdecken? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in das Buch der Psalmen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Gesprächsrunde zu den Psalmen. Mit mir hier beim Gespräch sind Luise und Samuel zu meiner Rechten und Wilhelm und Gerson zu meiner Linken. Und wie immer starten wir mit einem Gebet. Unser Gott im Himmel, wir sprechen zu dir, wir rufen dich manchmal an und selten schreien wir, weil das, was wir auszuhalten haben, einfach kaum eine andere Reaktion ermöglicht. Und so bitten wir dich, dass du uns leitest und führst, wenn wir jetzt diese schreienden Psalmen uns ansehen, dass sie uns leiten, führen, neue Ideen schenken, alte Schätze ausgraben. Dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Ich habe es schon angedeutet, schreiende Psalmen, Klagepsalmen werden sie genannt, Klagegebete. Mich hätte mal interessiert, was ist eigentlich eine Klage?
Also wenn wir es heutzutage definieren, dann ist Klage irgendwie mit Gericht verbunden. Das ist, man ruft eine gewisse Instanz an, um Recht zu bekommen.
Kein Wunder, dass ein halber Jurist an das denkt. Ja. Klage, was ist Klage?
Ja, man beschwert sich über einen Zustand, der nicht so ist, wie man ihn gerne hätte. Und das stört einen und das würde man gerne beheben.
Es gab früher so Klageweiber, die haben dann bei Trauerfeiern ein lautes Geheul angestimmt. Also es ist irgendwie mit Trauern auch verbunden oft.
Mhm. Klagen wir heute eigentlich noch so? Natürlich, Studenten klagen immer, zu viel Arbeit und so weiter. Aber ich meine jetzt so diese essentiellen Klagen, Leid, Schmerz, klagen wir hier?
Also im Kleinen vielleicht dieses Jammern über Umstände.
Ja. Das hat sich in der Ausdrucksweise wahrscheinlich gewandelt, aber der Inhalt und der Ursprung ist sicherlich ähnlich.
Ja, ich meine, deutest du jetzt an, dass es weniger Leid zu beklagen gäbe als zu anderen Zeiten? Dem würde ich nicht unbedingt zustimmen. Also ich verstehe schon, dass wir in einer Wohlstandswelt aufwachsen. Aber Schicksalsschläge mit Krankheit, Tod und Leid, das gibt es immer noch. Und da gibt es viel zu klagen.
Also du sagst, Klage ist was Aktuelles.
Definitiv, ja.
So, mal frei in die Runde gefragt, habt ihr schon mal zu Gott geklagt, so richtig? Ist das schon mal vorgekommen? Ihr müsst nicht sagen, wie und was und wann, aber einfach nur, ja, habt ihr das Fall. Schon mal?
Ja? Ja.
Wenn man nicht versteht, warum er etwas Bestimmtes zugelassen hat oder etwas anderes nicht getan hat, was doch aus der eigenen Sicht so gut gewesen wäre, warum etwas, wo man vielleicht gebetet hat, sogar noch schlimmer geworden ist danach, einfach solche Situationen.
Ja, gut, dann schauen wir mal an, wie die Psalmisten klagen. Wir haben ja jetzt eigentlich ein düsteres Thema vor uns. Aber immerhin, wir wollen uns diese Psalmen einmal anschauen, die uns vorgegeben werden. Wir beginnen mit dem ersten Psalm und wir lesen da schon einmal die Verse 5 bis 13 aus Psalm 79. Psalm 79, die Verse 5 bis 13. Wilhelm, darf ich dich gleich mal bitten?
Mhm. Herr, wie lange willst du so sehr zürnen und deinen Eifer brennen lassen wie Feuer? Schütte deinen Grimm auf die Völker, die dich nicht kennen, und auf die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen. Denn sie haben Jakob gefressen und seine Städte verwüstet. Rechne uns die Schuld der Väter nicht an. Erbarme dich unser bald, denn wir sind sehr elend. Hilf du uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen. Errette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Warum lässt du die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Lass unter den Heiden vor unseren Augen kund werden die Vergeltung für das Blut deiner Knechte, das vergossen ist. Lass vor dich kommen das Seufzen der Gefangenen. Durch deinen starken Arm erhalte die Kinder des Todes und vergilt unseren Nachbarn siebenfach auf ihr Haupt, ihr Schmähen, mit dem sie dich, Herr, geschmäht haben. Wir aber, dein Volk, die Schafe deiner Weide, danken dir ewiglich und verkünden deinen Ruhm für und für.
Die Lektion überschreibt diesen Psalm mit die bösen Tage. Meine Frage ist, von welchen bösen Tagen ist hier die Rede? Was denkt ihr?
Ja, in Vers 1 wird es ja so ein Stück weit skizziert. Gott, es sind fremde Völker in dein Erbe eingefallen. Also es gibt von außen irgendein militärisches Eingreifen gegen das Volk, gegen das gelobte Land.
Also die äußeren Umstände bringen eine leidvolle Situation zutage. Ja. Okay, ich glaube, das ist irgendwie klar. Jetzt schaut der Psalmist ein bisschen so auf Gott, nachdem er einiges für uns gesagt hat, so auf sich selber und seine Genossen. Sagt er doch hier in Vers 9, um deines Namens willen hilf uns Gott, errette uns um deines Namens willen. Warum steht in bösen Tagen die Ehre Gottes auf dem Spiel?
Vers 10, oder? Ja. Warum lässt du die Nationen oder die Völker sagen, wo ist nun ihr Gott? Gott, der ja sein Volk in den Händen hält, wird jetzt als untätig oder unfähig dargestellt. Zumindest scheint das so für die, die in dieses göttliche Volk eindringen.
Also für die Aggressoren, ja.
Wenn es schlecht läuft für die Sache Gottes, irgendwelche Projekte scheitern, dann ist das ja immer auch ein Grund der Klage, weil man sich eigentlich wünscht, dass Gottes Handeln sichtbar wird, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass alle Menschen auch sehen müssen, Gottes Kraft und Stärke. Und wenn es genau andersrum aussieht, dann ist es für die Gläubigen auch eine Belastung.
Und ist das jetzt heute noch so? Also wenn jetzt gläubige Menschen Leid haben, Schmerz empfinden, andere sehen das an, könnten ein gläubiger Mensch auch sagen, Herr, mach was um deines Namens willen. Oder ist das
seltsam? Wir machen das oft und ich frage mich, auch wenn ich das selber mache, meine ich das jetzt so oder ist das eine fromme Floskel? Verherrliche deinen Namen darin. Eigentlich nutzen wir das doch oft als Argument für Gott, obwohl wir eigentlich wollen, dass das eintritt, was wir uns gerade wünschen. Und da hinterfrage ich auch das eigene Gebet häufig.
Also das klingt für mich entweder plump oder manipulativ.
Ja.
Ja, um deiner Ehre willen, lass es mir gut gehen. So mal ganz kurz gesagt. Ist das, was wichtig ist?
Aber ich meine, das ist schon was dran. Also ich meine, der Psalmist sagt das nicht ohne Grund. Wir haben das ja auch umgekehrt, dass man fragt, wo sind denn jetzt eure Götzen, die eigentlich nur steinern sind? Und wir merken, die können ja eigentlich gar nicht wirklich was tun, weil sie ja menschengemacht sind und gar keine Wunderkraft haben. Und wenn jetzt der Spieß plötzlich umgedreht wird und der Psalmist, also die Heiden sagen, wo ist nun euer Gott, der euch hilft, dann erinnert mich das schon an heute, wenn wir vielleicht merken, oh, der Gott dieser Welt, zum Beispiel das Geld, wenn wir dann feststellen, oh ja, jetzt ist jemand reich geworden und dann ist er depressiv oder hat alles erreicht, karrieretechnisch im Leben und ist jetzt in einer Midlife-Crisis und dann merken wir, dein Gott kann dir nicht wirklich Frieden geben. Und dann dreht sich das plötzlich um. Dann erhalten wir als Christen Schicksalsschläge und andere fragen, wo ist denn jetzt dein Gott? Und ich glaube, das wäre ein großes Zeugnis für Gott, wenn unsere Klage sich von der weltlichen Klage unterscheiden würde.
Du provozierst die Frage, wie unterscheidet sie sich dann? Unsere Klage zu einem lebendigen Gott im Unterschied zu der Klage eines Nichtgläubigen über seinen Lebenszustand?
Ich denke, die Klage unterscheidet sich dahingehend, dass der Gläubige ja vom Prinzip her weiß oder wissen sollte, wer Gott ist. Und seine Klage beklagt dann diesen Umstand, in dem er gerade ist, weiß aber dennoch, Gott kann helfen und sagt, Gott, bitte hilf es, aber zu deiner Zeit, dein Wille geschehe. Aber du siehst, in welcher Situation ich bin. Währenddessen ich sagen würde, dass der Nichtgläubige würde eher Gott anklagen und sagen, Gott, du bist ungerecht, weil du das zugelassen hast. Ich glaube, das würde ein Gläubiger vielleicht empfinden, aber er würde trotzdem wissen, Gott ist es nicht im Letztendlichen.
Du machst also einen Unterschied zwischen etwas beklagen einer Situation und jemanden anklagen, Gott anklagen.
Aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dieses, worauf gehe ich dann hinaus? In Psalm 62 gibt es zwei schöne Verse. Aber sei nun still vor Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Und kurze Zeit später, hofft auf ihn alle Zeit, ihr sein Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Am Anfang unterscheidet sich vielleicht diese Klage gar nicht, weil es darum geht, ich habe jetzt Leid und ich möchte das irgendwie loswerden, irgendwie artikulieren. Aber bei Gott weiß ich, da ist es in guten Händen. Gott ist meine Hoffnung, ist meine Zuversicht, wie David es hier formuliert. Und er kann damit das, was du gerade beschrieben hast, eben machen. Das, was gut für mich ist. Ich vertraue auf ein Wesen, das es gut mit mir meint. Und bin nicht der Situation hoffnungslos ausgeliefert, wie wir es mit unseren, wie du es gerade gesagt hast, steinernen weltlichen Götzen irgendwo hätten.
Ist es deshalb, dass er dann zum Schluss im letzten Vers so sagt, wir danken dir ewiglich und verkünden deinen Ruhm für und für?
Im Voraus praktisch, ja. Es ist ja noch nicht eingetreten im Moment des Betens und trotzdem hat er schon so einen Schlusssatz dann, der das Vertrauen ausdrückt.
Aber er dankt jetzt, oder? Mhm. Nicht erst
später mal. Ja, eben. Mal. Er dankt jetzt schon.
Er dankt im Vertrauen. Ist irgendwie schön, oder? Schauen wir uns den nächsten Psalm an. Wir kommen auf das nochmal zurück. Ich meine, der hört nicht auf mit einem Dank am Ende und einem Vertrauen. Psalm 88. Manche Leute sagen, das ist der traurigste oder der düsterste Psalm überhaupt im Psalter. Und wir werden das jetzt zur Gänze lesen. Luise, darf ich dich bitten, den vorzulesen?
Ich beginne bei Vers 2. Mhm. Psalm 88. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schreien. Denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Tode. Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder. Du bedrängst mich mit allen deinen Fluten. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht heraus. Mein Auge sehnt sich aus dem Elend. Herr, ich rufe zu dir täglich. Ich breite meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt oder deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Aber ich schreie zu dir, Herr, und mein Gebet kommt frühe vor dich. Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend auf. Ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dein Grimm geht über mich, deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und meine Verwandten hältst du fern von mir.
Ja, danke schön. Ich gebe uns jetzt einfach mal die Struktur vor, so wie ich sehe. Ihr könnt es natürlich anders sehen, das ist klar. Aber mir kommt vor, dreimal kommt so ein Anruf an den Herrn. Und der Herr taucht eigentlich auch dreimal auf. Und beim dritten Anruf wird zweimal der Herr gesagt. Wir haben das in Vers 2. Herr, Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Dann so etwas Ähnliches in Vers 10b. Herr, ich rufe zu dir täglich, ich breite meine Hände aus zu dir. Dann Vers 14, aber ich schreie zu dir her und mein Gebet kommt frühe vor dich. Nehmen wir mal an, diese drei Abschnitte sind tatsächlich eine gute Einteilung für diesen Psalm 88. Was wird in diesen Abschnitten dann ausgesagt? Wie unterscheiden sich diese Abschnitte? Oder gibt es vielleicht gar keinen Unterschied? So ein bisschen jetzt ein Blick auf den Inhalt dieser drei Abschnitte. Die jeweils starten mit einem Anruf an Gott. Fragen wir mal zusammen, was wir da so entdecken.
Also für mich ist das interessant, wenn du dann nach dieser Struktur gehst, dass im Vers 2 wird der Herr als Gott meines Heils angesprochen. Mhm. Das Erste, was er hier sagt, ist eigentlich ein positiver Begriff gegenüber Gott. Dann folgt die ganze Zeit irgendwas Schlechtes, denn meine Seele ist voll von Leiden und so weiter. Und dann beim nächsten Abschnitt ist wieder, zu dir habe ich meine Hände ausgebreitet. Trotz dem ganzen Leid, was passiert ist, kommt wieder so ein Zucken, so ein zu Gott, ach, ich will doch eigentlich zu dir. Und dann kommt es weiter, es ist in tiefem Leid und im Vers 14 dann wieder, zu dir schreie ich. Also trotz diesem tiefen Leid, wenn man diesen Vers so liest, dann bekommt man schon den Eindruck, er ist wirklich tief drin. Also ihm geht's richtig schlecht. Mhm. Aber an diesen drei Stellen will er trotzdem diesen Schritt gehen und will trotzdem zu Gott. Er streckt seine Hände aus zu ihm und er betitelt ihn auch als Gott meines Heils. Mhm. Ihm geht's so schlecht, dass er vielleicht nicht mehr sagen kann, aber das kann er sagen. Und diese Taten tut er. Und das finde ich bezeichnend und spannend.
Im mittleren Teil sind ja so einige Fragen und die zielen für mich alle darauf ab, dass man nur zu Lebzeiten von Gott diese Errettung jetzt erfahren kann. Ja? Oder er sagt praktisch, ja, wenn ich jetzt schon dem Tode nahe bin, du musst mir jetzt helfen, Herr, sonst ist es zu spät, so ungefähr. Das erinnert fast an Hiob, der sagt, ich vergehe und diese Vergänglichkeit wird hier ins Spiel gebracht und diese Todesnähe auch. Sonst Vers Teil 1 und 3 kommen mir wieder sehr ähnlich vor.
Meinst du fast so ein bisschen, dass er sagt, du, wenn ich jetzt sterbe, kann ich dich nicht mehr loben. Was hast du dann davon? Mhm. Mhm. Und du hast noch gesagt, Teil 1 und 3 ist ähnlich.
Kommen mir sehr ähnlich vor, auch am Schluss mit dieser Entfremdung von den Freunden, mhm. Vers 9 und Vers 19. Mhm.
Mhm. Das, was sich durch alle durchzieht, ist der Tod irgendwo.
Ja.
Das zieht sich durch alle durch und dann wie du sagst, in der Mitte dieser Lobgedanke, den wir vorhin schon angesprochen haben, der in der Errettung Ziel Gottes auch irgendwo sein sollte. Das ist so sein Argument.
Also die Ehre Gottes meinst du? Also er würde gerne Gottes Wunder preisen, aber seine Situation
gibt's keine.
Ist gerade so, dass es nicht geht oder dass er sich nicht in der Lage sieht.
Wenn man jetzt so noch den ersten Psalm dazu nimmt, dann wäre das so fast wie, Gott, um deiner Ehre willen, die ich dir gebe, errette mich.
Mhm. Mhm. Und trotzdem ist dieser Psalm irgendwo ein Zeugnis, einfach weil er dasteht. Das geht in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Er will trotzdem irgendwie zu Gott. In dieser Situation, in der er ist, erwartet man doch irgendwie, dass er Gott absagt und sagt, ach komm, was soll ich mit einem Gott, der hier nicht da ist? Aber er schreibt diesen Psalm.
Lass mich da was hinzufügen und ich bin gespannt, wie er darauf reagiert. Im Hebräischen sind diese drei Anrufe ja auch unterschiedlich gestaltet. Aber eins fällt auf, der Name Yahweh steht an verschiedenen Positionen. Hm. Hier, das sehe ich auch in meiner Lutherbibel, in Vers 2 steht an erster Stelle. Herr, Yahweh. Dann in dem Ausruf in Vers 10b, ist zwar in der Luther das an der ersten, aber im Hebräischen ist es an der zweiten Stelle. Eigentlich steht da, ich schreie zu dir, das ist ein Wort, Herr. Und im dritten Ausruf kommt es an der dritten Stelle. Hat fast so den Eindruck, das ist Absicht. fast den Eindruck, der Psalmist hat das Gefühl, Jahwe entfernt sich immer mehr von mir. Ich kann immer weniger zu Jahwe direkt Kontakt aufnehmen. Und ich frage mich, ist es das so, die Emotion, die da beschrieben wird in dem Psalm, oder lese ich da zu viel hinein?
Also zumindest stelle ich fest, das ist jetzt keine akute Notsituation, also insofern akut, dass sie erst kurzfristig entstanden ist, weil wir lesen, dieses Gebet spricht er nicht zum ersten Mal. Also er bezeichnet es ja an zwei Stellen als Gebet, diesen Psalm, aber er sagt, der Psalmist sagt im Vers 2, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Also das ist anscheinend nicht erst gestern oder heute entstanden, dieses Unglück. In Vers 14, dass mein Gebet kommt früher vor dich, oder Vers 18 steht auch, da geht es nicht um das Gebet, aber dass täglich ihn diese Fluten umgeben, und oder Vers 10, Herr, ich rufe zu dir täglich. Das sind, also das klingt wie ein lange unbeantwortetes Gebet.
Ja.
Und da möglicherweise tritt eine Art Resignation ein, die du als Entfremdung bezeichnest.
Und es gibt es gibt ja auch Untersuchungen heute darüber, was Isolation mit Menschen macht und Einsamkeit. Und hier hat man ja auch an 9 und 19 diese Entfremdung mit Verlassenheit und beide Male direkt davor die Fluten. Und sicherlich ist hier das einfach ein Bild, aber wir sprechen auch manchmal davon, dass Emotionen Menschen so fluten können, dass sie nicht mehr klar denken können. Und dieser Psalm zeigt für mich, dass auch ein gläubiger Mensch so an den Rand seiner psychischen Existenz gebracht werden kann, durch zum Beispiel Verlassenheit von Freunden und Verwandten. Das auch noch in einer Zeit, wo dieses soziale Konstrukt so viel bedeutet hat, ja, wo man alleine damals noch viel weniger, da gab es keinen Individualismus, so wie wir vielleicht heute ihn praktizieren. Und das kann auch einem gläubigen Menschen passieren, dass er so an diesen Rand kommt und dann so geflutet ist, dass er vielleicht diese Nähe und Zuwendung Gottes in dem Moment nicht spüren oder ausdrücken kann. Und dass deshalb sogar im Psalm in der Bibel ist, der so endet.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, klar.
Maskil, da steht bei mir in der Erklärung, dass es Unterweisung oder Lehrgedicht bedeutet. Mhm. Wenn er jetzt hier sagt in Vers 1, ein Maskil von Heman, dem Esrachiter, dann ist es, also wie ist Maskil zu verstehen? Dann wäre das ja hier ein Lehrgedicht, eine Unterweisung. Aber ich frage mich, das ist hier ja lauter Klagen. Was will er, wen will er damit unterweisen? Was will er damit ausdrücken?
Das ist eine gute Frage, die gebe ich doch gleich weiter. Also wenn ihr das jetzt plötzlich nicht als Klagepsalm der persönlichen Not alleine seht, sondern er nimmt das und sagt, daraus könnt ihr lernen. Was sollen wir lernen?
Wie man klagt.
Wie man klagt. Hast du schon mal so geklagt zu Gott?
So nicht, nee.
Wäre das eine Option, das so zu machen?
Die Antwort ist nicht abgedruckt, aber wir wissen nicht, wie Gott auf diese Klage auch reagiert hat und diesen Menschen auch rausgezogen hat. Vielleicht ist ein anderer Psalm die Antwort, die wir jetzt hier nicht so zuordnen können. Ja? Wo jemand sagt, du hast mich aus Schlick und Schlamm gezogen. Solche Psalmen gibt es ja dann auch.
Ist es wichtig, eine Antwort zu haben? Oder würde das auch ohne Antwort schon eine Hilfe sein?
Vielleicht ist ja gerade das, was wir schon gesagt haben, die Antwort auf diese Frage. Gott entfernt sich scheinbar. Und trotzdem bleibt der Psalmist bei ihm und spricht ihn an als Gott meines Heils. Das erinnert mich auch an Hiob, den du schon angesprochen hast. Der das gleiche Thema bearbeitet und ihn trotzdem anspricht und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und auch dann kommt wieder Todesrhetorik, der mich aus dem Staub wieder hervorholt.
In der Situation selbst hat man die Antwort eben noch nicht. Und deshalb ist es sehr realistisch und wird jetzt nicht vorschnell durch eine Floskel am Ende aufgelöst. Ne?
Vorschnell. Das bringt mich zu einer weiteren Frage. Die muss ich aber erst einleiten. Das letzte Wort in diesem Psalm. In meiner Luther sehe ich das auch nicht, aber es gibt hier die neue Genfer Übersetzung, die ich mitgebracht habe, und die macht es eigentlich recht gut. Und ich bin mir sicher, die Zuschauer und Zuhörer haben auch ihre Übersetzungen, schauen da jetzt gleich mal rein. Psalm 88, Vers 19 am Ende lautet hier folgendermaßen: Meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Und so kann man das tatsächlich übersetzen. Da steht, mein Vertrauter wird entweder dazugenommen zu meine Freunde und Nachbarn, hast du mich entfremdet, auch meinen Vertrauten, Finsternis. Das ist das letzte Wort, Finsternis, ein finsterer Ort. Es hört so gar nicht auf wie ein Psalm. Kann man das dann überhaupt noch Psalm nennen?
Das war Vers 19?
Ja.
Okay, und bei Luther haben wir die Finsternis gar nicht.
Nein, da steht bei mir, hältst du fern von mir. Das ist eine wirklich schwache Übersetzung.
Okay.
Ja. Das Wort ist Choshech für unsere Hebräer hier. Choshech heißt Finsternis, Dunkelheit. Ja. Mhm. Und deswegen hier jetzt die Frage mit dem Vorschnell. Ich finde, Psalm 88 widersteht der Versuchung, die Todesangst vorschnell zu verharmlosen. Einfach, das ist nicht so schlimm. Oder vorschnell mit Sinn zu füllen. Ja, das Leid macht schon Sinn. Wie können wir der Versuchung widerstehen, wenn wir Schmerz oder Leid erleben, das dadurch zu beheben, ein Stück weit das zu bewältigen, indem wir entweder die Situation verharmlosen oder sie vorschnell mit Sinn füllen? Oder sollten wir genau das machen, sie schnell mit Sinn füllen?
Was ich... Hiob wurde ja auch jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Was die Freunde von Hiob machen, als sie zu Hiob kommen, finde ich immer sehr spannend. Sie sitzen erstmal bei ihm für eine Woche und sind da und niemand sagt was. Mhm. So hat es zumindest den Anschein. Also in der Bibel wird jetzt keine Worte berichtet.
Also bis zum siebten Tag war alles gut.
Sie haben ihre Gedanken über Hiob, die sie dann auch äußern, wofür sie dann auch gestraft werden, aber die äußern sie erstmal gar nicht. Sieben Tage lang. Meine Woche ist jetzt schon lang, wenn du jetzt nur bei jemandem da sitzt und mit dem traust oder so. Aber vielleicht ist das auch manchmal ein Punkt, den wir vielleicht integrieren sollten, wenn wir mit Trauenden zu tun haben, einfach mal da sitzen und nicht immer irgendwas erzählen, nicht immer irgendwie versuchen, jetzt mit Worten zu helfen, sondern einfach mal da sein und es einfach dem das Gefühl geben, ich trage es ein Stück weit mit, ich sehe dein Leiden, ich...
Okay, das ist jetzt die Trauerbewältigung, die ich mit jemand anders mache. Aber wenn ich selber die Trauer bewältigen muss, halte so ich dann du. Die Stille aus? Ist es gut, die auszuhalten? Oder sollte ich nach Sinn und Ursache suchen?
Aber das sind ja zwei verschiedene Fragen. Danach zu suchen, ist, glaube ich, kann uns, glaube ich, helfen. Aber du hast ja gesagt, dass wir etwas vorschnell mit Sinn füllen. Das klingt für mich, dass ich mich mit einfachen Antworten auf schwierige Fragen zufrieden gebe, weil ich diese Disharmonie sozusagen nicht aushalten kann. Ich möchte mein Gedankengebäude irgendwie wieder intakt bringen oder ich möchte irgendwie einen Sinn dort hinein denken, der vielleicht gar nicht die naheliegendste logische Schlussfolgerung ist. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass wenn wir zu vorschnell schwierige Fragen uns mit einfachen Antworten dort zufrieden geben, dass uns das früher oder später, wie nennt man das, auf die Füße fallen kann.
Auf den Kopf. Ja.
Oder auf den Kopf.
Mhm. Ja, so am schlimmsten ist es schon, glaube ich, wenn wir es bei anderen tun, wenn wir da versuchen, ganz schnell diese Spannung aufzulösen. Bei mir selbst, da bin ich dann selber nur dafür verantwortlich, aber tue jetzt keinem anderen was. Aber ja, wir haben manchmal einfach nicht die Geduld, glaube ich, weil manche Prozesse auch schmerzvolle so Zeit brauchen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen das einfach beschleunigen. Wir wollen eine Abkürzung, eine Lösung und so. Und ich glaube, dass das ein bisschen unsere Herausforderung dann ist.
Wir verharmlosen es vielleicht auch dadurch. Mhm. Wenn uns schlimme Dinge passieren und wir die schnell abtun, auch so, wenn jemand sich entschuldigt und man sagt, ja, komm, passt schon, war nicht so schlimm. Doch, das war schlimm. Und bestimmte Sachen dann mit Sinn zu füllen, gibt dem so einen positiven Touch, der vielleicht gar nicht da ist. In der Seelsorge und Psychotherapie gibt es in verschiedenen Schulen die Ansätze, Schmerz muss gefühlt werden, um ihn zu bewältigen. Oder auch in der Logotherapie, akzeptier Dinge, ohne ein Warum zu suchen oder zu kennen, weil sie einfach da sind. Und in der Logotherapie nach Frankl ist genau das dieser wichtige Punkt, um Schmerz zu überwinden, um Trauer oder Traumata auch zu überwinden. Das finde ich einen interessanten Ansatz.
Und was habt ihr jetzt für Tipps für Leute? Wie kann man vor Gott rufen, so wie der Herr das macht? Wie kann man vor Gott leben und gleichzeitig in der Finsternis sein? Und ich verstehe jetzt Finsternis nicht geistlich, ja, sondern äußere Umstände, tiefer innerer Schmerz, und ich lebe das beständig. Wie geht das? Vor Gott rufen, vor Gott leben und gleichzeitig eine lang andauernde Finsternis zu erleben.
Wie meinst du das, nicht geistig, geistlich? Oder?
Ich möchte nicht die Finsternis, geistliche Finsternis daraus machen, sondern eine Schmerze, innerer
Aber selbst
Schmerz
die kann ja so empfunden so sein. Wenn ein Mensch in einer Depression ist, dann erlebt er ja auch da vielleicht so eine Art Finsternis oder eine Abgeschnittenheit von Gott, die sogar manche gläubige Menschen da erfahren.
Das ist dann ein Effekt, der da auch eintritt. Da hast du recht. Kann man das? Kann man
beides? Ich glaube, einer der Punkte, die unbefriedigend sind, ein Tipp, der aber irgendwie unumgänglich ist es irgendwie erstmal auszuhalten. Sich an Menschen zu wenden, such dir irgendeine Vertrauensperson. In so einer Situation werden deine Freunde nicht sagen, ich habe keine Zeit für dich.
Und meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet. Was, wenn die auch weg sind?
Was, wenn die auch weg sind, ja.
Also was ich hier schon rauslese, ist, mit Gott im Gespräch bleiben. Die Verbindung da nicht abreißen lassen, selbst wenn ich scheinbar aus meinem Empfinden heraus keine Antwort habe, keine Reaktion. Das ist ja auch, liegt ja manchmal vielleicht an dieser Wolke, in der ich gerade bin auch, ja. Aber dass man immer das Gespräch weiterführt.
Ich frage mich fast, wie ernst man die Ratschläge einer so jungen Runde hier nehmen könnte. Wenn du einen lang andauernden Schmerz beschreibst, vielleicht haben das andere Menschen noch viel, viel, viel mehr erlebt, weil wir so oft mit Rationalität argumentieren und irgendwie aus der Distanz ist das ja auch die logischste Herangehensweise, aber für viele in der Situation dann doch nicht befriedigend.
Ihr könnt eurem späteren Selbst jetzt einen Tipp geben.
Aber die Antworten sind in der Situation nie befriedigend. Also was will man in so einer Situation sagen? Eigentlich kann man nicht wirklich einen Tipp geben, der in der Situation was bringt. Aber ich glaube, wir dürfen eins nicht machen und den Menschen irgendwie den Druck auferlegen, du musst das jetzt schnell überwinden. Ich glaube, wenn wir den Menschen die Zeit geben, die sie brauchen, ist es hilfreich für die Person. Der Spruch, Zeit heilt alle Wunden, mag vielleicht nicht richtig sein, aber die Zeit gibt die Möglichkeit, dass sich zumindest so ein bisschen Schorf drauf bilden kann, dass es erträglich wird, dass dadurch man erstmal halbwegs klar darüber nachdenken kann. Und dann kommt es natürlich auf die Situation an. Wenn wir den Psalm 79 nochmal nehmen, in der Situation kann man jetzt auch keinen guten Tipp geben. Ich kann jetzt nicht eine Ein-Mann-Armee aus mir losschicken und sagen, komm, ich unterstütze dich.
Es sei denn, du bist mit dem Freund einfach mal zusammen.
Ja, genau, das ist der Punkt.
Das würde ich auch sagen, die Gegenwart wäre der Trost. Und nicht das, was gesagt wird, was getan wird, so sehr. Und das ist einerseits die Gegenwart Gottes, derer sich die Person hier noch zu einem gewissen Maß bewusst ist. Und der Wunsch ist ja darin dann auch enthalten, wenn er sagt, meine Freunde und Nächsten, Verwandten sind fern von mir, dann ist offenbar der Wunsch nach Nähe da. Der Wunsch nach der Gegenwart dieser Personen, aber sie sind leider entfremdet oder fern.
Es erinnert jetzt schon ein bisschen an die Psalmen, die dann auf der nächsten Seite in unserer Lektionsbetrachtung kommen. Ich erinnere an Psalm 22, wir alle kennen den Ausspruch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ähnlich wäre das auch in Psalm 27, die Verse 7 bis 9. Und die können wir aufschlagen und mitlesen jetzt für meine nächste Frage. Wie kommen wir dazu zu glauben, dass wenn Gott schweigt, dass er uns verlassen hat? Du hast vorher von Gespräch gesprochen, das klingt ja gut, mit Gott im Gespräch bleiben. Aber wenn man das jetzt objektiv anders ausdrücken würde, dann würde man sagen, du hältst einen Monolog und hoffst, dass Gott zuhört. Denn er antwortet ja nicht. Meistens antwortet er nicht.
Ich erinnere mich gerade an diesen Vers, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, aus dem zweiten Korintherbrief. Und es kommt mir auch hier so vor, dass ich da ein gewisses Maß an Glauben einfach aufbringe, dass er hört und dass er auch reagieren wird und das dann, wenn Dinge passieren, auch mit ihm in Verbindung bringen. Aber ich muss einen Schritt des Glaubens gehen, weil ich eben nicht diese hörbare Stimme habe wie mit einem menschlichen Gegenüber.
Das ist halt die Frage, was für eine Erwartung haben wir an die Gottesbeziehung, wie sie ganz konkret aussieht. Und ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen immer wieder erleben, dass irgendwie kein Feedback kommt, dass man sich aber eben besonders wünscht. Und wenn ich die Erwartung habe, das muss aber jetzt kommen, bin ich natürlich umso mehr enttäuscht. Wenn ich mit diesem gedanklichen Setting, das du gerade vorgeschlagen hast, ins Feld gehe, habe ich schon eine ganz andere Grundannahme.
Für mich wäre es wichtig, um auf deine Frage zu kommen, wer das hier sagt. Weil hier sagt es jemand, der subjektiv seine Meinung über Gott darbringt. Er sagt, verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Das hat hier nicht Gott gesagt. Es gibt an anderen Stellen bei Jeremia, wo Gott ganz klar sagt, ich habe mein Gesicht von euch abgewendet. Und da sagt es aber Gott, da sagt es jetzt nicht irgendjemand.
Und da geht es um die Sünde der Leute.
Ja, genau. Ja. Das heißt, das finde ich, muss man unterscheiden, wer das hier sagt. Hier ist es ein subjektiver Eindruck. Der Eindruck ist, du hast dein Gesicht von mir verborgen. Ist das auch wirklich objektiv so? Stimmt das wirklich so? Und wenn man jetzt diesen Eindruck hat, diesen subjektiven Eindruck, verbirgt dein Angesicht nicht von mir. Also der Herr hat sein Angesicht von mir verborgen, wie das auch im Psalm 88 rüberkommt, dann denke ich, darf man auch zu Gott schreien, so wie er es sagt. Wir haben ja auch manche Therapien, wo man einfach mal schreit. Um auf deine vorige Frage nochmal zurückzukommen mit dem langfristigen Aushalten, ich habe das persönlich noch nie erlebt. Ich habe das meistens nur kurzfristig gehabt, von ein paar Wochen. Aber mir hat es damals geholfen. Ich bin an einem einsamen Ort gegangen, wo ich wusste, dass niemand anders auch da ist, damit das nicht irgendwie komisch kommt. Auf jeden Fall habe ich dann einfach geschrien, laut geschrien, und habe meinen Ärger irgendwie so kundgetan. Und ich muss sagen, es ging danach besser. Ich war entspannter. Ich hatte immer noch die gleiche Situation. Aber es ging viel besser. Und ich konnte auch auf einmal ganz anders wieder mit Gott reden.
Manche können vielleicht schreien. Andere Charaktere, Temperamente. Wieso sollte ich schreien? Und dann nimmt man es ja zu sich selber. Aber es ist eine gute Idee.
Ich möchte an den ersten Punkt anschließen. Also unser Eindruck, dass Gott uns verlassen hätte, muss nicht bedeuten, dass Gott uns verlassen hat. Das sehen wir selbst bei Jesu Ausspruch ja eigentlich recht deutlich. Und es gibt auch diesen Vers in dem Psalmen, ich habe neulich erst gelesen, dass da steht, wenn ich rufe, dann stopfst du dir die Ohren extra zu, ja, sagt der Psalmist über Gott. Und hier in diesem Psalm, Psalm 27, hatten wir gerade die Verse 7 bis 9. Und da sagt er, erhöre mich. Das sagt man vielleicht deswegen, weil man vielleicht eine andere Art von Gebetserhörung erwartet. Also ich meine, Gebetserhörung ist Gnade. Das sehen wir hier, Vers 7, sei mir gnädig und erhöre mich. Also wir haben gar keinen Anspruch auf Gebetserhörung. Und erst recht nicht einen Anspruch darauf, dass sie so aussehen sollte, wie wir uns das vorstellen. Denn wenn wir hier lesen, Vers 6, dort sagt David, und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Also er ist von Gott über die Feinde erhöht worden, aber die Feinde sind immer noch da. Die sind nicht weggenommen. Also er hat ihm geholfen in der Situation, aber nicht aus der Situation heraus. Und das ist für mich eine Gebetserhörung, die anders gekommen ist, als sich David das vielleicht gewünscht hat. Und ich glaube, in solchen Situationen befinden wir uns auch häufig.
Und Vers 8 ist ja auch noch interessant. Mein Herz hält dir vor, dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.
Ja,
das heißt, eigentlich wieder dieser Glaubensschritt. Ich weiß, du hast es so angeboten, Herr, dass ich dein Antlitz suchen soll. Und das tue ich jetzt einfach. Das ist nicht vorher, weil ich das so oft erlebt habe, dass du mein Gebet sofort erhört hast. Darum suche ich jetzt dein Antlitz. So ist es nicht unbedingt hier.
Jetzt möchte ich mit euch zwei Psalmen in einem raschen Überblick nur anschauen. Das ist Psalm 77. Hier gibt es noch einmal eigentlich eine Antwort auf unsere Frage, die wir uns gerade stellen. In Psalm 77 geht es darum, dass Asaf die Taten vor Augen führt, die Gott in der Vergangenheit getan hat. Die trösten ihn. Er beginnt auch in Vers 2 mit, ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe, ich rufe und er hört mich. Und dann ab Vers 6, ich gedenke der alten Zeit und dann kommen all diese Sachen bis hin zum Vers 21 an das, was er durch Mose und Aaron getan hat. Also Gottes große Taten der Vergangenheit. Das kann anscheinend jemanden trösten in notvoller Situation. Erinnert sich zurück. Und dann der Psalm 73, auch von Asaf. Das ist der erste seiner Psalmen. Er ist, glaube ich, uns Adventisten recht bekannt. Ein Psalm, in der ersten Hälfte ausgedrückt wird, warum geht es den Gelosen so gut? Dann kommt der Blick ins Heiligtum. Vers 17 mit dem Blick auf ihr Ende. Er schaut voraus. Und das ist für ihn die Antwort für die jetzige notvolle Situation. Schau voraus, schau auf das, was Gott versprochen hat. Schau auf das, was Gott in der Zukunft tun wird. Und jetzt verbinde ich diese beiden für unsere nächste Frage. Was hilft einem eher, wie Gott in der Vergangenheit, die Erlebnisse mit Gott in der Vergangenheit, die man gehabt hat, oder die Versprechen Gottes für die großartige Zukunft, die er für uns bereithält, in notvollen Situationen dran zu bleiben und zu rufen?
Ich weiß nicht, ob man sich da wirklich entscheiden muss. Ob das ist ja kein Entweder-Oder.
Wenn die Frage schon so gestellt ist, entscheide ich für etwas.
Ich würde mich für die Vergangenheit entscheiden, denn weil darin Gottes Charakter wiedergespiegelt wird, ist es gleichzeitig der Ausblick in die Zukunft. Deswegen nehme ich die Vergangenheit.
Okay, damit hast du beides drin. Kann die Gegenwart durch die Vergangenheit gelöst werden? Oder durch die Zukunft? Mit gelöst meine ich nicht, das ist alles wieder gut und friedlich, sondern ich halte durch deshalb. Geht das?
Ich glaube, die Zukunft gibt eine Hoffnung. Die Vergangenheit, auf der kann ich mich, da kann ich zwar vielleicht irgendwas draus ziehen, aber die ist vorbei. Ich glaube, wenn ich was für mich, für die Gegenwart nehmen will, dann muss ich die Zukunft nehmen, dass es besser wird.
Du hast dich doch gerade für die Vergangenheit entschieden.
Ich weiß.
Ich sag, in den beiden Psalmen kommt ja beides mal das Heiligtum vor. Ja. Ich finde, das ist ja ein guter Punkt. Im Heiligtum waren ja die Gebote, die Gott Mose gegeben hat, der Stab Aarons in der Bundeslade und so weiter. Es war ein Zeichen für das, wie Gott damals gehandelt hat. Es ist jetzt ein Zeichen der Anbetung für die Israeliten, dass sie eben kommen dürfen. Und es ist gleichzeitig ein Blick in die Zukunft, dass Gott sagt, dieses Opfer, das wird durch ein wahres Opfer ersetzt. Es wird jemand kommen, der alle lösen wird, wo wir die messianischen Verweissagungen haben. Ich finde, da macht es erkenntlich, dass es alles braucht. Es braucht das damals, das jetzt und das in der Zukunft. Und das vielleicht an unterschiedlichen Stationen in meiner Not. Vielleicht hilft mir am Anfang meiner Not die Vergangenheit, damit ich mich zurückbesinne, wie hat mich Gott bis jetzt geführt, um dann auf die Zukunft zu gehen. Was wird denn eigentlich sein?
Ich finde die Zukunft für mich tröstlicher, weil wir den Ausblick haben, dass auch alle leidvollen Situationen wir gar nicht mehr dran denken werden, weil die neuen Eindrücke so überwältigend sind. Es ist auch der Ausblick darauf, dass Gerechtigkeit geschaffen wird und manche Dissonanz, die jetzt da ist, sich dann aufhebt, weil Gott es dann richtig stellt. Etwas, wo man jetzt eben auch es missverstehen könnte und es gegen Gott ausspielen könnte oder gegen uns, das wird dann alles richtig gestellt werden. Und dieser Blick kann halt trösten, auch in der Situation selber zu wissen, das ist jetzt noch nicht der Endstand dieser Sache.
Für manche Menschen, die mögen auch noch keine eigenen Erfahrungen gesammelt haben mit Gott und sie geraten in Leid. Viele kommen ja erst in Leid tatsächlich zu Gott. Da muss also noch was anderes drinstecken, vielleicht als die Erfahrungen der Vergangenheit.
Wobei es
Obwohl ja man die, sich immer auf die Bibel berufen kann.
Die eigene Erfahrung ist es ja auch nicht von diesem Asaf hier.
Ja.
Weil er ja sagt, ja, damals sind diese tollen Sachen in Israel passiert. Und wo bist du jetzt? Wo ist jetzt deine Gnade? Willst du uns jetzt für ewig verstoßen? Also es ist ja auch diese Dissonanz zwischen diesen tollen Sachen, die damals passiert sind, und der schlechten Situation, die in der Gegenwart ist, wo man das Gefühl hat, ist das noch der gleiche Gott?
Aber immerhin ist er ein Gläubiger, der sich auf diese Glaubenstradition berufen kann. Ne? Und das tut er ja. Aber ich verstehe. Also ich habe jetzt noch eine letzte Frage, eine Schlussfrage. Die hat was mit Mission zu tun, ob ihr es glaubt oder nicht. Meine Frage ist, geht Klage als Mission? Ich lese euch dazu ein Zitat vor von Rosaria Butterfield aus ihrem Buch Offene Türen, öffnen Herzen. Und ich frage euch, was ihr zu diesem Zitat meint und damit schließen wir dann. Eine zweifelnde und zynische Welt interessiert sich mehr dafür, wo Gott in unserem Verlust ist, als dafür, wo Gott in unserer Fülle ist.
Ja, irgendwie passt das ja zu den Wachstumsbereichen, also den irdischen, regionalen Kirchenwachstumsgebieten. Da, wo es einem zu gut geht, fällt das Interesse an Glaube ab. Und sobald Leid kommt, sucht man in der wie auch immer gearteten Transzendenz irgendwie eine Antwort, eine Lösung, weil man sich seiner eigenen Fehlbarkeit, Abhängigkeit und dem Ende seiner eigenen Möglichkeiten bewusst wird. Vielleicht ist das ein Argument für dieses Zitat. Mhm. Wenn es uns gut geht, dann bin ich selbst. Dann hatte ich Erfolg, dann habe ich es gut gemacht. Und wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich jemanden, der mich da rausholt.
Mir kam die Assoziation, dass wenn ein Mensch sehr viel Leid erlebt hat, wenn ich weiß, diese Person hat bei einem Unfall ihre gesamte Familie verloren oder so, da höre ich zu. Also das, es gibt einfach eine Autorität und eine Aufmerksamkeit im positiven Sinne und eine Reife vielleicht auch diesem Menschen, dass er dadurch viel mehr sprechen kann.
Ich frage mich, was das größere Glaubenszeugnis ist. Zu glauben, dass Gott dein Gebet erhören wird oder zu glauben, auch wenn Gott dein Gebet nicht erhören wird.
Ich möchte mich bedanken bei euch für eure Mitarbeit und denken wir weiter über diese Frage nach, sind Menschen im Leid die größeren Missionare? Ist Leid oder unsere Klage und der Umgang damit mit Leid, ist das Mission, die das Herz der Mitmenschen trifft? Und vielleicht möchtet ihr als Zuhörer und Zuschauer in unsere Kommentare auch eure Gedanken dazu hineinschreiben. Jetzt beten wir zum Schluss und Wilhelm, ich bitte dich darum.
Lieber Gott, ich möchte dir danken für das Gespräch, das wir haben durften. Manche durchleben gerade Leid, andere haben Leid durchlebt oder denen liegt es zukünftig bevor. Ich bitte dich als Außenstehende, dass du uns hilfst, dass wir erkennen, wie wir für andere Menschen da sein können, die Leid erleben, was ihnen gerade eine Hilfe ist. Und außerdem bitte ich dich für uns persönlich, wenn wir Leid erfahren, dass wir in den guten Zeiten Glaubenserfahrungen sammeln können, damit wir aus diesem Glauben schöpfen können, wenn es uns nicht gut geht. Dank dir dafür. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!